Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Wir haben das Jahr 1975. Donald Thompson öffnet die Tür, davor steht die Polizei. Er wird beschuldigt, eine Frau vergewaltigt zu haben. Die Täterbeschreibung passt haargenau auf ihn. Doch er hat ein Alibi. Zu dem Zeitpunkt hielt der Gedächtnisforscher nämlich ein Live-Interview im Fernsehen. Was war geschehen? Die Frau hatte das Interview geschaut, kurz bevor sie vergewaltigt wurde. Ihr Gedächtnis hat den Ursprung der Erinnerungen verwechselt. Wie verlässlich sind unsere Erinnerungen? Und wie entlarvt man falsche Erinnerungen wie diese? Darüber spreche ich mit Eileen Oeberst. Sie ist Sozialpsychologin an der Universität Potsdam und forscht zu Verzerrungen in der Informationsverarbeitung. Zur Erinnerung, ihr hört gerade Schneller Schlau, den Wissenspodcast von PM. Ich bin Anne Baum und schön, dass Sie da sind, Frau Oeberst.
Schönen guten Tag.
Ja, ich starte gleich mal mit einem nicht ganz so drastischen Beispiel, wie wir gerade gehört haben. Und zwar, ich habe eine Kindheitserinnerung. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass bei meinen Eltern im Schlafzimmer damals ein echtes Motorrad stand. Und ich kann mich sogar noch erinnern, in welcher Ecke es stand und wie die Farbe des Bodens war. Es war ein lila Teppich. Und letztens habe ich dann mit meinen Eltern darüber geredet und die sagten, dieses Motorrad, das stand niemals im Schlafzimmer, sondern für eine ganze Weile im Wohnzimmer. Was ist denn da mit meinen Erinnerungen passiert?
Okay, schönes Beispiel. Offensichtlich kam es zu einer Verwechslung. Ne? Wahrscheinlich sind ja sozusagen die Angaben ihrer Eltern da irgendwie ein Stück weit verlässlicher. Vielleicht haben sie sich das auch einfach vorgestellt. Ne? Vielleicht war das irgendwie interessant. Oder sie waren sich selber gar nicht so ganz sicher, in welchem Raum sie sich befinden. Oder was auch immer. Wie alt waren sie denn?
Ich schätze mal, ich war damals so 7, 8 Jahre alt.
Okay. Und sie erinnern sich jetzt aber noch so plastisch daran? Also sie sehen es vor Augen?
Genau, ich sehe es plastisch vor mir. Ich sehe sogar die Teppichfarbe vor mir, aber es kann einfach nicht sein.
Und ist es die Teppichfarbe vom Schlafzimmer oder ist es die Teppichfarbe vom Wohnzimmer?
Es ist die Teppichfarbe vom Schlafzimmer.
Ah ja, interessant. Okay, da hat ihr Gehirn auf jeden Fall offensichtlich eine gute Vermischung hergestellt. Aber das ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass wir so Dinge verwechseln miteinander.
Mhm. Jetzt haben Sie mich ja gerade gefragt, wie alt ich damals war. Welche Rolle spielt denn das Alter?
Natürlich eine große, weil also einerseits, also das Alter an sich, ne, weil wir einfach wissen, das Gedächtnis muss sich erst entwickeln. Das heißt zum Beispiel wirklich, unter dreijährig, also oder auch Erinnerungen an die ersten Lebensjahre daran können wir uns gar nicht erinnern, weil sich das Gedächtnis noch gar nicht so entwickelt hat. Aber ein weiterer Grund ist natürlich die Frage, wie lange ist es denn her? Na, also das heißt, selbst jetzt zum Beispiel auch erwachsene Personen, aber wenn dann 30 Jahre dazwischen liegen, dann wissen wir natürlich, dass wir Dinge vergessen, dass sie verloren gehen, schwächer werden etc. Also das heißt, das Alter ist das eine Wichtige und das andere Wichtige ist sozusagen, wie lange ist das vermeintliche Ereignis her?
Welche Rolle spielt denn die Zeit in dem Fall? Erinnern wir uns oder sind unsere Erinnerungen verfälschter, wenn es länger zurückliegt?
Also verfälschter ist vielleicht immer gleich schon sozusagen möglicherweise ein zu strenges Wort, also weil einfach Vergessen stattfindet. Wir sind ja aber de facto erstmal Lücken, so, ne? Wir wissen manches vielleicht nicht mehr so sehr. Das heißt nicht unbedingt, dass wir ja Fehler machen, aber manches wissen wir vielleicht nicht mehr so sehr. Aber manchmal neigen wir dann natürlich auch dazu, diese Lücken zum Beispiel aufzufüllen oder eben natürlich kann es eher zu Verwechseln kommen. Und das trifft auf jeden Fall zu, je länger, je mehr Zeit vergeht, desto mehr vergessen wir und desto eher kann es zu Fehlern kommen.
Kommen wir nochmal ganz zurück zu den Basissachen. Sozusagen, wie und wo genau werden denn Erinnerungen im Gedächtnis gespeichert?
Ja, das ist total interessant, weil es gibt im Gehirn keine irgendwie eigene Region für das Gedächtnis. Und das ist wahrscheinlich schon Ursache für viele der Fehler. Also das heißt, wir haben nicht irgendwie so ein eigenes Areal, wo alles dann sozusagen abgespeichert wird, sondern wir nutzen dafür eigentlich genau dieselben Hirnregionen, die wir für andere Dinge auch nutzen. Also zum Beispiel, wenn wir uns etwas vorstellen, in die Zukunft gedacht, was ja offensichtlich noch nicht stattgefunden hat, dann nutzen wir dieselben Gehirnregionen dafür, wie auch eben für, wenn wir uns an etwas erinnern. Und deswegen kann es zum Beispiel dort ganz leicht zu Verwechslungen kommen. Menschen, die sich etwas wiederholt vorstellen, neigen dazu, das vielleicht eher als tatsächlich erlebt nachher irgendwann zu erinnern.
Das heißt, wenn man sich das immer wieder vorstellt, kann sich diese Vorstellung sozusagen verändern.
Ja, oder beziehungsweise kann es auch dazu führen, dass die Personen quasi sozusagen die Quelle verwechseln. Sie wissen irgendwann nicht mehr, dass sie sich nur vorgestellt haben, sondern es ist so plastisch und es wirkt alles vielleicht so echt, dass sie halt eigentlich das Gefühl haben, es halt erlebt zu haben.
Jetzt haben sie eine ganz spannende Studie gemacht. Und zwar haben sie den Versuchsteilnehmern falsche Erinnerungen eingepflanzt. Wie genau habe ich mir denn diesen Versuch vorzustellen?
Genau, also tatsächlich haben wir zuallererst mit den Eltern von unseren TeilnehmerInnen Kontakt aufgenommen und haben ihnen einen Fragebogen geschickt, wo es erstmal darum ging, mögliche Kindheitsereignisse, die ihre Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren erlebt haben oder eben auch nicht erlebt haben. Das heißt, auf diese Art und Weise haben wir versucht, pro Versuchsperson 4 Ereignisse rauszukristallisieren, die wir für die Studie nehmen können. 2 Ereignisse, die sie ganz sicher erlebt haben in diesem Zeitraum und 2 Ereignisse, die sie ganz sicher nicht erlebt haben in diesem Zeitraum.
Was waren das für Ereignisse?
Also das waren alles negative, aber nicht traumatische Ereignisse. Also zum Beispiel sowas wie verloren gegangen zu sein oder zum Beispiel irgendwie sowas wie einen kleinen Unfall gehabt zu haben, irgendwie eine Operation, größeren Streit etc. Sowas in die Richtung, Verletzungen so. Das heißt, die Eltern waren noch eingeweiht. Die wussten tatsächlich, dass wir versuchen würden, ihren Kindern sozusagen falsche Erinnerungen zu implantieren. Die tatsächlichen Versuchspersonen, die übrigens nicht Kinder waren, sondern Erwachsene, ne? Aber wussten das natürlich nicht. Denen haben wir einfach nur gesagt, das ist eine Studie zu Kindheitserinnerungen. Wir haben sie in unser Labor eingeladen. Und dann hat ein Interviewer sie zu diesen 4 Ereignissen befragt. Also zum Beispiel gesagt, deine Eltern haben gesagt, dass du, als du 12 Jahre alt warst, im Italienurlaub verloren gegangen bist. Was kannst du mir dazu erzählen? Und was wir dann gefunden haben, war, dass sie halt über 3 solcher Interviews hinweg, über 2 Wochen hinweg, angefangen haben, zu diesen nicht erlebten Ereignissen tatsächlich so Bilder zu entwickeln, Geschichten zu entwickeln und eben auch tatsächlich zum Teil falsche Erinnerungen zu entwickeln.
Was hat denn die Versuchsteilnehmer davon überzeugt, dass es tatsächlich ihre eigenen Erinnerungen waren oder dass sie glaubten, es sind ihre eigenen Erinnerungen?
Also ich glaube, das ist so ein Prozess. Ich glaube, es fängt damit an, dass sie erstmal glaubten, dass das Ereignis stattgefunden hat, auch wenn sie jetzt erstmal keine Erinnerung daran haben. Und ich glaube, das haben sie geglaubt, weil, ne, ich meine, es ist ein Versuch an der Universität. Wir wirken irgendwie relativ glaubwürdig als WissenschaftlerInnen. Wir haben uns ja die Eltern zunutze gemacht. Das heißt, das sind ja quasi die Expertinnen für die Kindheit, ne? Also das heißt, ich glaube, sie waren davon überzeugt, in vielen Fällen waren sie davon überzeugt, das stimmt, was die Eltern da gesagt haben, ihnen fehlt nur gerade jetzt eine Erinnerung daran. Und was sie dann gemacht haben meistens war, zu kramen, zu überlegen, wie könnte es gewesen sein? Zum Beispiel sowas wie, naja, ich kannte mich da eigentlich ziemlich gut aus auf diesem Campingplatz in Italien. Dann muss das irgendwie auf einem Weg gewesen sein, der nicht so ein täglicher Weg war. Vielleicht bei diesem Ausflug, ich weiß noch das so und so. Und dann haben die halt angefangen, so eine mögliche Geschichte vielleicht zu erzählen. Und über die Zeit hinweg wurden sie immer überzeugter davon, dass das vielleicht nicht nur eine mögliche Geschichte ist, sondern dass es so und so war und so stattgefunden hat. Und haben auch richtig konkrete Bilder und Details dazu sozusagen erinnert.
Wie haben die Versuchsteilnehmer darauf reagiert, als der Versuch sozusagen aufgelöst wurde und ihnen gesagt wurde, das waren gar nicht eure Erinnerungen?
Also zum Teil sehr überrascht natürlich, zum Teil auch schockiert. Es gab Personen, die wirklich gesagt haben, dass sie sich jetzt wirklich fragen, welchen dieser Erinnerungen sie noch trauen können. Für manche war es sozusagen deutlich, also es gab ja durchaus auch Personen, die keine falschen Erinnerungen entwickelt haben. Die waren zum Beispiel dann manchmal überzeugt, dass ihre Eltern sich einfach irren oder sie verwechseln mit Geschwistern oder sowas. Aber diejenigen, die solche falschen Erinnerungen entwickelt haben, die waren meist sehr überrascht, dass ihnen sowas passiert ist und wie leicht das passieren kann. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was die Forschung auch vor allem zeigt. Das ist erschreckend einfach, auch wenn man sich das vorher nicht so gut vorstellen kann.
Mhm. Ja, und wir reden ja jetzt in dem Fall über, ich sage jetzt mal, eher harmlose Kindheitserinnerungen. Aber bei Kriminalfällen ja zum Beispiel entscheidet vor Gericht möglicherweise eine Erinnerung darüber, ob jetzt jemand verurteilt wird oder nicht. Wie zuverlässig sind denn Zeugenaussagen? Mhm.
Also grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass Zeugenaussagen vielleicht das am wenigsten verlässliche Beweismittel sind, nee, jetzt im Vergleich zu DNA oder was auch immer. Aber andererseits muss man, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden, worüber sprechen wir. Also weil das eine ist natürlich, ob ich mich noch an alle Details erinnere. Und nein, das tun wir nie, ne? Und auch nie perfekt. Aber andererseits ist halt die Frage, ob ich nicht über den Kern von einem sehr besonderen Ereignis, ne? Also wenn ich Opfer einer Straftat geworden bin, dann ist das ein für mich im besten Fall dann nur einmaliges, aber ein sehr besonderes, ein sehr emotionales, ein für mich sehr relevantes Ereignis. Und wir wissen einfach, dass sich Menschen an solche Ereignisse besonders gut erinnern können. Und ob dann alle Details darunter herum erinnert werden, ist vielleicht gar nicht so relevant. Aber die Tatsache, dass sich die Person erinnert, also ne, zum Beispiel überfallen worden zu sein etc. oder so, darauf, finde ich, können wir dann schon sehr gut vertrauen. Bei Details muss man dann natürlich vorsichtiger sein.
Okay, das heißt, um das mal zusammenzufassen, emotionale Erinnerungen sind Erinnerungen, die vermutlich eher nicht verfälscht sind, an die man sich besser erinnern kann, dass es zumindest stattgefunden hat.
Genau, also die werden schon auch verfälscht, also schon auch gerade manchmal in diese Richtung der Emotionen, das auf jeden Fall. Aber also wie gesagt, ich glaube, ich würde so ein bisschen unterscheiden zwischen sowas wie dem Kerngeschehen und dass es stattgefunden hat und halt so Details oder Bewertungen dann davon.
Mhm. Okay, jetzt habe ich mal ein paar Zahlen zum Entlarven falscher Erinnerungen oder zum Thema Entlarven falscher Erinnerungen recherchiert. Und zwar von mehr als 300 Schuldsprüchen in den USA wurden oder sind 70% der Fehlurteile auf falsche Identifizierung durch Augenzeugen zurückzuführen. Mhm. Wie verhindert man denn solche Fehlurteile? Mhm. Wie entlarvt man falsche Erinnerungen?
Mhm. Also das Entlarven ist viel schwieriger. Da würde ich vielleicht am Ende sonst nochmal drauf eingehen. In diesem Fall waren es ja meistens wahrscheinlich DNA-Analysen. Aber die muss man natürlich, also oder die Möglichkeit muss man natürlich auch erstmal haben. Ich glaube, im allerbesten Fall versucht man, das Entstehen von solchen falschen Erinnerungen erstmal auch zu vermeiden. Also gerade für diese Gegenüberstellungsgeschichte, ne? Also die Identifikation anderer Personen ist erstens, wissen wir, ziemlich schwer. Sie ist noch schwerer, wenn sie zwischen Personen unterschiedlicher Ethnien stattfindet. Wir sind wirklich deutlich schlechter darin, gerade Gesichter zum Beispiel von anderen ethnischen Gruppen wiederzuerkennen. Was man aber machen kann, es gibt verschiedene Empfehlungen aus der Wissenschaft, Vorgaben, wie man solche Gegenüberstellungen halt durchführen sollte. Also nur mal ganz banal gesagt, zum Beispiel sollte der Polizist oder die Polizistin, die das Ganze begleitet, nicht wissen, welche die verdächtige Person ist, weil wir einfach wissen, dass unbewusst oder auch bewusst es dann zu einer Einflussnahme kommen kann. Und sei es nur durch ein, ah ja super, sie haben genau denjenigen identifiziert, den wir auch verdächtigt haben. Das führt dazu, dass dann zum Beispiel die Zeugin oder der Zeuge halt deutlich sicherer sich wird, während sie vorher vielleicht noch total geschwankt hat. Also es gibt so verschiedene Empfehlungen, die dazu beitragen können, solche Fehlidentifikationen von vornherein zumindest zu minimieren. Wahrscheinlich können wir sie nie ganz ausschließen, aber zumindest zu minimieren. Und das ist, glaube ich, der beste Weg. Also nicht nur, um auch schon Fehlurteile zu vermeiden, aber weil wir auch wissen, dass eben, wenn erstmal so eine falsche Erinnerung erzeugt ist und die Person sich vielleicht eben auch sicher ist, dann wird es halt viel, viel schwieriger. Und die zu also nicht nur zu entlarven, sondern eben vielleicht auch rückgängig zu machen.
Mhm. Okay, das heißt, also es kommt oft drauf an, wie man sozusagen eine Person befragt und ob man vielleicht suggestive Fragen stellt und sie in so eine, sag mal, Richtung bringt.
Total.
Genau, an der Stelle kommen wir nochmal zu ein bisschen so einer anderen Richtung, weg vom Gericht hin zur Psychotherapie. Denn was in der Psychotherapie ja gemacht wird, ist, dass Patienten häufig aufgefordert werden, sich an zurückliegende mögliche Traumata zu erinnern. Und das habe ich ja gerade gelernt, dass beharrliche Fragen eines Befragers, in diesem Fall des Therapeutens, kann auch dazu führen, dass Erinnerungen erst geschaffen werden. Mhm. Wie ist denn das in der Psychotherapie?
Ja, also tatsächlich besteht, glaube ich, die Gefahr genau unter den Umständen, die Sie gerade schon so ein bisschen beschrieben haben. Also wenn eine Person eigentlich gar keine Erinnerung an irgendwelche Kindheitstraumata hat, der oder die Psychotherapeutin aber davon überzeugt ist, da müsste was gewesen sein und wir machen uns jetzt auf die Suche danach. Also wie gesagt, nach der aller Forschung der Gedächtnispsychologie wissen wir, dass sich Menschen an traumatische Ereignisse eher besonders gut erinnern. Besonders gut heißt zum Teil sogar so, dass sie darunter total leiden, diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf zu bekommen, nicht mehr schlafen können deswegen etc. Deswegen zum Beispiel auch so eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Wofür wir genau gar keine Evidenz haben, ist, dass Menschen das verdrängen und sich nämlich wirklich genau nicht daran erinnern können. Das heißt, dafür gibt's nicht viel Grund. Deswegen lohnt es sich eigentlich auch nicht, danach zu suchen. Das tun aber leider trotzdem sehr viele Psychotherapeuten. Und dann besteht absolut die Gefahr, dass wie in unserer Studie im Labor die Personen anfangen, halt sich etwas zu überlegen, was möglicherweise gewesen sein könnte. Vielleicht auch Dinge umdeuten, vielleicht auch irgendwelche Träume zum Beispiel umdeuten. Und das irgendwann im Verlauf dieses Prozesses für tatsächliche Erinnerungen halten. Insbesondere natürlich auch noch, wenn dann der Therapeut oder die Therapeutin das auch für eine Erinnerung hält und irgendwie natürlich immer weiter verstärkt und bestätigt. Ah ja, sehen Sie, da haben wir jetzt genau das, die Ursache sozusagen gefunden. Da besteht eine ganz, ganz, ganz große Gefahr, dass es sich eigentlich um falsche Erinnerungen handelt. Und das wäre natürlich ein Riesenproblem.
Absolut, weil die Person ja dann auch belastet ist durch diese Traumata, die sie ja in Wirklichkeit nicht erlebt hat.
Absolut.
Genau, jetzt würde mich noch interessieren, beim Entlarven von echten und falschen Erinnerungen, kann man das im MRT vielleicht erkennen? Da misst man ja die Gehirnströme.
Also ich bin ja jetzt keine Neurowissenschaftlerin, insofern müssten Sie das vielleicht nochmal eine andere Person fragen. Aber ich wäre sehr skeptisch, weil alle Studien, die wir kennen zum Unterscheiden von wahren und falschen Erinnerungen, zeigen uns eigentlich eher, die sind so ähnlich in ihrer Qualität, dass wir das überhaupt nicht und erst recht nicht in einem Einzelfall irgendwie unterscheiden können. Also ich wäre da sehr, sehr skeptisch. Ich glaube es nicht.
Okay, spannend. Ja, ich halte jetzt abschließend fest, Irren ist menschlich. Wir können uns auf unser Gedächtnis besonders dann verlassen, wenn die Dinge eine emotionale Bedeutung für uns haben. Und Suggestivfragen zum Beispiel können dazu führen, dass falsche Erinnerungen entstehen. Ja, und ich danke Ihnen, Frau Oebers, dass Sie da waren. Und damit erinnere ich euch dran, für eine neue Folge nächste Woche einzuschalten und wünsche euch nur gute Erinnerungen.
Vielen Dank.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.